Christian Stiebeldey, wie kommt jemand dazu, der in Unna bei Dortmund lebt, sich für die Seenotretter zu engagieren? Nach meinen Informationen, nach meinen geografischen Informationen ist weit und breit da zumindest kein Meer.
Das ist richtig, ja. Es hat Klick gemacht im Urlaub an der Küste als 8-jähriger Junge in Neuheiligersiel. Da habe ich den ersten Anstecker der Seenotretter bekommen, von einem gestandenen Vormann damals. Ja, und irgendwie immer mehr gelesen darüber. Die Seenotretter auch in der Pubertät nie ganz aus dem Blick verloren, auch wenn man da manchmal andere Interessen hat. Und dann ist es irgendwann wiedergekommen, als junger Erwachsener oder noch als Jugendlicher Sammelschiffchen zu betreuen, ehrenamtlich sich an Land zu engagieren, Vorträge zu halten, Filme zu zeigen im Binnenland und zu erklären, warum das eben eine Angelegenheit nicht nur der Küstenbevölkerung sein sollte, sondern warum wir alle irgendwie auch im Binnenland von sicheren Seewegen abhängig sind. Der Welthandel findet zu 9/10 übers Meer statt und da kann immer was passieren. Und ja, so bin ich dazu gekommen, im Binnenland ehrenamtlicher Mitarbeiter zunächst zu werden.
Das mit dem Welthandel war Ihnen schon als Jugendlicher klar?
Ja und nein, ja. Also das habe ich auch in der Schule erfahren. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Da gab es so Bilder von Containerfrachtern und so, was man so aus den Erdkundebüchern so kennt. Aber natürlich ist das was mir immer bewusster geworden ist, je mehr ich mich damit beschäftigt habe. Damals habe ich noch nicht gewusst, dass wir in der Elbmündung 100.000 Schiffsbewegungen pro Jahr haben. Das ist eine der am stärksten befahrenen Seeschifffahrtsreviere der Welt. Ganz so viel wusste ich im Binnenland noch nicht.
Wie war denn das damals, als Sie dann angefangen haben, in der Nähe von Unna, in der Nähe von Dortmund für die Seenotretter zu werben? Haben die Leute gesagt, was willst du von uns? Wir haben nur mit dem Meer wirklich gar nichts zu tun?
Erstaunlicherweise ganz selten. So ist das heute auch noch im Binnenland. Wir werden oft angesprochen. Ich war kürzlich in Celle unterwegs mit unserer ehrenamtlichen Botschafterin Heike Götz, auch NDR-Moderatorin. Und wir wurden auch da oft angesprochen, weil wir natürlich auch das Sammelschiffchen in der Hand hatten. Und Leute kamen auf uns zu, ohne dass wir sagen mussten, wir sind die Seenotretter, und haben uns auf die Schulter geklopft, haben gesagt, wir wollen was für euch machen. So ähnlich war das auch in Unna. Wir haben von unseren etwa 300.000 Menschen, die sich regelmäßig den Seenotrettern auch finanziell verbunden fühlen, haben wir allein 60.000 in Nordrhein-Westfalen.
Nun kann man ja mit einem guten Gefühl sagen, Dortmund liegt noch in greifbarer Nähe der Küste. Wie sieht es denn eigentlich in Bayern aus? Haben die Bayern auch ein Verständnis für das, was sich hier bei uns an den Küsten abspielt oder abspielen kann?
Auch da gibt es viele unserer insgesamt 14.000 Sammelschiffchen, nicht ganz so viele wie an der Küste oder vielleicht noch im wasserreichen Nordrhein-Westfalen oder auch Brandenburg, auch sehr wasserreich. Aber auch dafür gibt es ein Bewusstsein dafür. Viele Seeleute kommen ja auch aus dem Binnenland. Leben nachher, nach ihrer Seefahrtzeit, wieder im Binnenland. Gibt ja viele Marinekameradschaften. Diese Tradition war früher mal stärker ausgeprägt. Aber der Seefahrt verbunden sind erstaunlich viele Menschen im Binnenland, auch in Bayern. Und im Deutschen Museum in München steht einer unserer ehemaligen Seenotrettungskreuzer, die Theodor Heuss, die früher als H.H. Meyer lange in Bremerhaven stationiert war. Also auch dort erzählen wir unsere Geschichten.
Und wie sensibilisieren Sie denn die Menschen für Seenotrettung, je weiter man zum Beispiel in Richtung Süden kommt? Denn ich kann mir vorstellen, bei allem, was Sie jetzt gerade Positives erzählt haben, so ganz einfach wird es nicht sein, einen Bayern oder einen Stuttgarter davon zu überzeugen, zu sagen, spende doch mal Geld für die Seenotrettung.
Wir erleben immer wieder dieses Muster, was Sie auch gerade von mir erfragt haben, dieses Muster, ich bin im Urlaub an der See. Ich erlebe dort die Seenotretter, ich sehe das Schiff im Hafen, ich spreche vielleicht mal mit den Men in Red, mit den Männern in Rot, in den roten Overalls. Ich war bei einem Open Ship, bei einer Besichtigung dabei. Ich habe erfahren, wie die arbeiten, dass die bei jedem Wetter rausfahren, rund um die Uhr, egal was passiert, dass die zu allermeisten Teils freiwillig unterwegs sind, dass die schon so alt sind, 152 Jahre lang, und dass die ganz bewusst auf staatliche Gelder verzichten. Und da kommt für viele Menschen aus dem Binnenland kommt vieles zusammen. Die Liebe zur See, die sie dann auch nach dem Urlaub halten können, wenn sie sich den Seenotrettern verbunden fühlen und aus dem Binnenland heraus sich finanziell für die Seenotretter engagieren und immer mal 3-4 Mal im Jahr was von den Seenotrettern gedruckt zu lesen bekommen oder jetzt natürlich auch ständig über unsere Online-Kanäle sich auf dem Laufenden halten können. Und die Organisations- und Finanzierungsform, die so besonders ist, dass die Leute sagen, das ist was, das entspricht genau meinem Verständnis von, ja, politisch würde man sagen, Subsidiarität. Ne? Frage nicht, was du für, was der Staat für dich tun kann, sondern was du für den Staat tun kannst, hat ja Kennedy gesagt. So ähnlich ist es auch für viele unserer Förderer. Die wollen gar nicht Nutzen davon haben, dass sie sich für die Seenotretter finanziell engagieren, eine Art Schutzbrief oder so. Die sind gar keine Wassersportler, die haben kein Boot, die gehen auch nicht segeln, sondern die sind einfach ideell davon überzeugt, dass das richtig und gut ist, so wie es organisiert ist.
Übt für die das Meer und sagen wir mal auch die ja teilweise kaum einschätzbare Wellenbewegung, die Stürme, die da ja Einflüsse haben, also im Grunde die Natur pur, übt das auf die Menschen auch im Süden eine große Begeisterung aus, dass sie sagen, ja, wir wissen, wie schwierig das auch sein kann und wie unvorhergesehen da Situationen entstehen können und da wollen wir irgendwie zumindest ideell an der Seite sein, finanziell an der Seite sein?
Genau so ist es. Diese Faszination, die war auch schon zu unserer Gründerzeit spürbar. Im 19. Jahrhundert gab es viele illustrierte Zeitschriften, die so das damals Bildungsbürgertum genannte gemeine Volk so informierten über die Dinge, die man selbst nicht sehen konnte. Fernsehen gab es nicht, die wenigsten Leute waren damals schon selbst am Meer gewesen und hatten die See, erst recht die tosende See, mit eigenen Augen gesehen. Man hat Holzstiche angefertigt und lange Texte geschrieben, um die Menschen zu sensibilisieren für Verhältnisse in anderen Lebensbereichen, zum Beispiel fürs Binnenland dann an der Küste. Und so hat man auch schnell über die Seenotretter berichtet. Die Berichte ziehen sich durch diese bekannten Titel, die es damals gegeben hat, die man abonnieren konnte, so wie man heute eine Zeitschrift abonniert. Und auch damals war die Faszination hoch und das beobachten wir heute über ganz andere Medien und Kanäle noch genauso. Diese Verbundenheit zur See, diese maritime Affinität, die ist ganz groß und da sind viele Menschen schnell gedanklich bei den Seenotrettern, wenn sie an etwas Humanitäres denken und etwas Gutes tun wollen.
Ist das eigentlich heute dadurch einfacher geworden, Gelder einzuwerben?
Ich würde sagen, es ist immer eine Herausforderung, das ist auch heute so. Natürlich sind wir in einem ganz anderen Umfeld unterwegs. Wir könnten natürlich es plakativ ein bisschen ausdrücken und sagen, zwischen Katastrophen-News und Katzenvideos, wo bleiben denn da eigentlich die Seenotretter? Wie dringen wir mit unseren Botschaften durch? Wie erreichen wir die Menschen heute? Dass das klappt, das sehen wir immer an solchen Dingen, wie ich sie gerade beschrieben habe. Erst recht, wenn man die Menschen natürlich von Angesicht zu Angesicht ansprechen kann. Aber wir erreichen sie auch sehr gut über die modernen Medien, über unsere Online-Kanäle. Wir haben sehr hohe Interaktionsraten bei Facebook, Twitter und Instagram. Das freut uns sehr, dass da viele Anteil bekunden, das erleben auch immer wieder Journalisten, wenn die auf ihren Kanälen darüber berichten, die ja auch solche Kanäle heute benutzen und dann darunter plötzlich Bekenntnisse zu den Seenotrettern stehen, das freut dann immer alle Seiten sehr.
Nun können wir ja leider hier im Radio bei NDR Info in unserem heutigen Talk mit Christian Stiepel da, dem Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, diese Bilder nicht zeigen, aber sie sind schon in der Regel immer sehr abenteuerlastig. Wenn man das sieht, da sind immer ja durch Seebären, wenn man sie sich so als Laie vorstellt und dann natürlich auch in der Regel auch mal große Wellengänge zu beobachten und so. Ist das das, was die Menschen besonders fasziniert und ist das überhaupt die Arbeit, die meistenteils ansteht oder ist die vielleicht im Grunde viel weniger spektakulär?
Glücklicherweise ist es die Ausnahmesituation, wenn es um Menschenleben auf See geht. Es sind so 50 bis 100 Fälle pro Jahr, wo es wirklich ums nackte Überleben geht für Menschen auf Nord- und Ostsee in unserem Zuständigkeitsbereich und mehrere hundert, die wir aus kritischen Gefahrensituationen auf See befreien. So kommt man dann in unserer gesamten Geschichte auf 84.000 Gerettete in 152 Jahren. Das ist also schon eine ganze Menge, auch eine ganze Menge Arbeit. Heutzutage haben wir pro Jahr mehr als 2.000 Einsätze. Glücklicherweise ist die Mehrzahl davon Routine, würde man sagen, wenn man an Land steht. Aber auch eine vermeintliche Routinesituation, die man vielleicht vom Strand aus ganz locker beurteilen würde, kann sich auf See schnell ändern. Also wenn es ein technisches Problem gibt, Manövrierunfähigkeit, Leine im Propeller, Netz verhakt beim Fischkutter, alles das, was man sich so vielleicht so landläufig vorstellen kann, was auf See passieren kann, was aber jetzt kein Drama und keine Katastrophe ist und nicht abends in der Tagesschau kommt, Das kann trotzdem gefährlich werden, wenn man manövrierfähig ist und in einen Schifffahrtsweg hineintreibt, dann wird man schnell zur Gefahr für sich und andere und dann kann es auch schon mal lebensgefährlich werden. Wir haben heute gute technische Möglichkeiten, sodass wir im Vorfeld solche Dinge verhindern können. Aber die echte Seenot kommt immer noch vor. Es geht auch stellenweise noch ums nackte Überleben, ja.
Können aber heute nicht mit Hilfe dieser technischen Geräte so bestimmte Situationen auch vorausgeahnt werden? Also muss man heute noch mit seinem Schiff, mit seinem Kutter rausfahren, wenn man genau weiß, da kommt in den nächsten 2 Stunden ein riesiger Sturm auf mich zu? Und kann man solchen Gefahrensituationen nicht im Grunde heute besser ausweichen und ist dadurch Ihre Arbeit nicht möglicherweise einfacher geworden oder eben auch ein bisschen weniger geworden?
Einfacher ist sie vielleicht geworden, in einigen der Fälle, weniger sicher nicht, da der Verkehr stark zugenommen hat und auch noch weiter zunehmen wird. Insbesondere in der Ostsee sagen Seeschifffahrtsexperten bis 2030 eine deutliche Zunahme des Verkehrs ins Baltikum und in die skandinavischen Länder voraus und auch eine Zunahme, was im Nordostseekanal sich noch abspielen wird. Grundsätzlich ist es so, früher haben wir andere Indikationen gehabt. Wir haben gestrandete Schiffe gehabt, die in unmittelbarer Küstennähe in Notlagen gekommen sind. Dann ist irgendwann der Seenotrettungsdienst ein Hochseerettungsdienst geworden. Unsere Schiffe haben größere Aktionsradien bekommen. Wir konnten also in ganz anderen Fällen helfen und durch gute technische Möglichkeiten auch viel eher eingreifen, so wie ich das gerade gesagt habe. Was sicherlich besser geworden ist, sind die Wettervorhersagemöglichkeiten. Das heißt, das kann man heute mit Satellitenhilfe viel genauer und viel präziser vorhersagen als in früheren, ja man muss schon sagen Jahrzehnten. Das war vor 40, 50 Jahren, als es nur um Wetterbeobachtung ging und daraus etwas abzuleiten, war das noch viel schwieriger als heute. Wir erleben oft, dass wir gefragt werden, jetzt kommt ja wieder ein Wintersturm ist angesagt, da haben sie doch bestimmt viel zu tun. Auch Journalisten, die uns dann ansprechen und denken, da ist ein Thema vielleicht, die müssen wir immer enttäuschen, denn die Antwort ist meistens, dass dann in der Regel wenig bis gar nichts passiert. Es ist in der Tat so, wie sie vermutet haben, dann fährt nur noch der zu See, der unbedingt muss. Diese Leute gibt's. Das können Leute vom Wasser- und Schifffahrtsamt sein, die Tonnen warten müssen, auslegen müssen. Das können Lotsen sein, die bei jedem Wetter unterwegs sein müssen, weil dort auch immer Seeleute unterwegs sind, die bei jedem Wetter ihr Geld verdienen. Nicht unbedingt Fischer mit kleineren Schiffen, die dann auch eher hinterm Deich bleiben. bleiben, aber Großschifffahrt findet eigentlich immer statt und große Schiffe, da braucht es auch enorme Wellen, um die mal so ein bisschen außer Gefecht zu setzen. Das ist bei der Kleinschifffahrt anders. Wir erleben es so bei den Wassersportlern, also im Sommerhalbjahr, dass es dann eigentlich nur gefährlich wird, wenn sich das Wetter plötzlich ändert, wenn es also unangekündigt kommt, wenn sich die Menschen nicht darauf vorbereiten können. Dann haben wir manchmal sehr einsatzreiche Wochenenden im Sommer, wenn das Wetter plötzlich umschlägt.
Gibt es das heute noch so unangekündigte Wetterlagen, die so spontan entstehen? Bei den vielen Wetterberichten, die wir ja auch im Radio haben, aber mittlerweile ja auch im Netz, entstehen da wirklich noch solche Situationen?
Ja, insbesondere auf See. Das Wetter ist sehr sprunghaft. Und wenn man Klimaexperten glaubt, wird das Phänomen zunehmen. Das heißt, wir werden möglicherweise in den nächsten Jahrzehnten kürzere, intensivere Schlechtwetterperioden, aber davon dann viele haben, auch im Sommerhalbjahr. Dinge, die man sonst nur als Herbststurm gekannt hat, vielleicht auch im Juli oder August. Sowas haben wir vereinzelt schon gesehen. Die Experten, die das beurteilen, sind sich noch nicht so ganz einig. Ist das schon eine Auswirkung des Klimawandels oder sind das solitäre Ereignisse? Wir bereiten uns zumindest darauf vor, dass wir auch im Sommerhalbjahr mit jedem Wetter rechnen müssen.
Das heißt, es könnte in Zukunft durch diesen Klimawandel, durch die Erderwärmung wieder mehr Arbeit auf Sie zukommen.
Das könnte neben der zunehmenden Verkehrsdichte in unseren Revieren eine künftige Herausforderung für die Seenotretter sein, genau.
Wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie solche Herausforderungen vor sich sehen und wissen, wir sind im Grunde nur auf Spenden angewiesen oder wir finanzieren uns aus den Spenden heraus? Haben Sie da nicht manchmal Angst, dass mal ein Jahr kommt, wo Sie sagen, oh Gott, das können wir alles gar nicht mehr stemmen, weil uns fehlt die Kohle?
Wir versuchen viel darüber zu reden, wie heute in diesem Talkformat. Wir müssen immer bewusst machen, dass unsere Arbeit wichtig ist. Wie Sie gerade ganz richtig gesagt haben, das ist einerseits ein Vorteil. Guckt uns bei unserer Arbeit weit draußen auf See in der Regel niemand zu. Also wir haben nicht mit Gaffern oder so zu kämpfen, wie vielleicht ein Landrettungsdienst. Aber es ist andererseits auch ein großer Nachteil. Wir müssen immer mit Bild und auch Bewegtbild zunehmend darüber berichten, was wir da draußen auf See machen. Das war sicherlich vor 150 Jahren noch eine größere Herausforderung, als kaum Menschen die See jemals mit eigenen Augen gesehen hatten. Aber es ist auch heute noch eine Herausforderung, denn es ist etwas, was ja weit ab vom Bewusstsein der Öffentlichkeit stattfindet und viele Menschen, die eher ja binnenländisch denken, die Deutschland nicht als maritime Nation sehen, denen muss man das zusätzlich bewusst machen, warum das eben wichtig ist. Ich glaube nicht, dass wir kurzfristig große Sorgen uns machen brauchen. Wir haben sehr viele treue Freunde und Förderer. Und wenn wir so über die Jahrzehnte schauen, die 15, die hinter uns liegen, dann kann man sagen, dass dieses System, gerade auf Freiwilligkeit zu setzen und nicht auf den Staat zu vertrauen, gerade was die Finanzierung betrifft, das richtige System gewesen ist, was unsere Gründerväter sich sehr, sehr weitblickend, muss man sagen, damals überlegt haben. Das hat über viele politische Systemwechsel und wirtschaftliche Aufs und Abs hinweg sehr gut funktioniert und wir denken, dass wir da auch die nächsten wirtschaftlichen Aufs und Abs ganz gut mit drüber, man würde nautisch sagen, abreiten können, die Wellen.
Aber nun kostet ja so ein Seenotrettungskreuzer wahrscheinlich mehrere Millionen Euro. Wie kriegen Sie die durch Spendengelder zusammen? Das ist ja nahezu unvorstellbar, wenn Sie das pro Jahr machen müssen. Da müssen Sie ja mehrere Schiffe in Dienst stellen. Alte gehen ja außer Dienst, neue werden dazukommen. Wie kriegen Sie das hin?
Wir haben in der Tat fast 60 Rettungseinheiten mit durchschnittlich 30 Einsatzjahren. Das bedeutet rein rechnerisch, pro Jahr müssen wir 2 neue Schiffe in Dienst stellen. Liegt einfach daran, dass nach 30 Jahren, kennt man vom privaten Auto, sich ein Fahrzeug nur noch mit viel Liebhaberei und Geld am Laufen halten lässt. Sie bekommen keine Ersatzteile mehr, es muss per Hand angefertigt werden. Vielleicht steigen die Werftzeiten, das heißt, sie haben kein sicheres Einsatzmittel mehr. Ein Schiff, das unter jedem Wetterbedingung funktionieren muss, muss sofort funktionieren. Und darauf muss man sich hundertprozentig verlassen können. Wir versuchen also unseren Rettungsmännern tatsächlich ein Höchstmaß an Sicherheit an die Hand zu geben. Auch was ihre persönliche Sicherheitsausrüstung betrifft. Nicht nur die Schiffe sind teuer, auch der ständige Betrieb. Und das unterscheidet uns in der Tat von anderen gemeinnützigen Organisationen. Wir sind darauf angewiesen, ständig für den Tag X gerüstet zu sein. Wir bitten nicht erst um Spenden, wenn etwas passiert ist, eine Hungersnot oder Naturkatastrophe, sondern müssen immer da sein, müssen uns auf alle erdenklichen Fälle vorbereiten, weil wir auch zuständig sind für diese Aufgabe. Wir haben diese Aufgabe, den Such- und Rettungsdienst im maritimen Bereich vor unseren Küsten und auf hoher See sicherzustellen, soweit die deutschen Gebiete reichen, als hoheitliche Aufgabe übertragen bekommen von der Bundesrepublik Deutschland, waren allerdings gleichwohl ja schon immer da, sind älter als das politische Gemeinwesen, in dem wir leben, sodass der Staat auch immer froh war, dass er dafür kein Geld ausgeben muss, denn die Seenotretter gab es ja schon und wir immer froh waren, dass wir unabhängig weiter agieren können, dass uns niemand reinredet, sondern wir selbst fachlich entscheiden können, wann ist ein neues Schiff notwendig und wann nicht. Und das fasziniert viele Menschen, diese Unabhängigkeit, und lässt sie auch Geld dafür geben. Für uns ist aber in der Tat das Wichtigste die regelmäßige Spende. Also Menschen, die sich bereit erklären, sich regelmäßig Geld vom Konto abbuchen zu lassen, ohne dass wir vorgeben, wie viel oder wie oft das zu sein hat, weil wir ganz bewusst sagen, diese finanzielle Verbundenheit soll an Land genauso freiwillig sein, wie die Seenotretter immer freiwillig hinausfahren.
Sie haben ja schon ein bisschen die Geschichte der Seenotretter angesprochen. Vielleicht können Sie dem noch mal kurz skizzieren, wie ist das eigentlich losgegangen und wie ist es dann tatsächlich dazu gekommen, dass man gesagt hat, nee, Steuergelder wollen wir nicht. Ich glaube, die sind Ihnen ja sogar mal angeboten worden, aber Sie haben irgendwann gesagt, nee, wollen wir tatsächlich nicht haben.
Ja, angefangen hat das Ganze mit mehreren schweren Schiffsunglücken vor der niedersächsischen, heute niedersächsischen Küste zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Und zwar dadurch, dass diese Schiffsunglücke erstmals Binnenländer bewusst mitbekommen haben und gesehen haben, dass die Küstenbevölkerung mehr oder weniger fatalistisch am Strand steht und nicht hilft. Und die haben sich gefragt, warum? Die Aufklärung ist doch gewesen, alle Leute sollten doch wissen, dass man dem Bruder, der da in Not ist, zur Hilfe zuspringt. Die Küstenbevölkerung hat aber jahrhundertelang tradiert, angenommen, dass das, was da draußen passiert, wenn man sich auf See hinausbegibt, dass man sich gegebenenfalls in Gottes Hand begibt. Und wenn ein Schiff scheitern soll, dann ist das Gott gewollt. Und wir als kleine Menschen hier an Land, wir können daran technisch sowieso nichts ändern. Diese riesigen Brandungswellen, wie wollen wir die durchstoßen? Wir haben hier zwar Fischerboote liegen, aber die können das A nicht. Oder B, wir wollen auch nicht, dass der Ernährer der Familie seinen Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten kann. Wir sehen keine Möglichkeit, da zu helfen. Man hat immer schon versucht zu helfen, wenn es Überlebende gab, die sich an den Strand retten konnten. Die hat man aufgepäppelt, denen hat man zu essen und zu trinken gegeben. Die hat man gesund gepflegt, Verletzungen ausgeheilt. Das hat es immer gegeben. Es ist immer so der Schnack, dass an der Küste so ein bisschen gebetet wurde, Gott segne unseren Strand, also bitte lass doch ein Schiff stranden. Mhm. Das ist auch gebetet worden, aber mit der Betonung auf unseren Strand. Also lieber Gott, wenn es dir doch gefällt, ein Schiff stranden zu lassen, dann doch bitte bei uns, weil wir sind ja besonders arm. Und daraus ist dann innerhalb weniger Jahre in der Mitte des 19. Jahrhunderts der Satz, Gott segne das Rettungswerk geworden. Man hat tatsächlich Freiwillige gefunden, man hat bewusst gemacht, hier gibt es technische Mittel in anderen Ländern bereits, in Großbritannien und den Niederlanden. In Deutschland hat es einfach länger gedauert aufgrund der staatlichen Zersplitterung, bis sich solche Gedanken durchgesetzt haben. Und diese Binnenländer, die diese schweren Schiffsunglücke mitbekommen haben, die haben einfach darüber berichtet. In Nordwestdeutschen Tageszeitung, die haben das angeprangert, die haben gesagt, das kann doch nicht sein. Es gibt technische Mittel heute, die wussten das durch Literaturstudium. Da muss man was dran ändern, wir müssen dafür werben. Und dann hat man überlegt, wie kann man das machen? Es hat tatsächlich auch staatliche Versuche gegeben, insbesondere in der Ostsee, Stationen zu gründen. Die hat man den Lotsen mit auf die Schultern gelegt, diesen Rettungsdienst. Es sind keinerlei Rettungserfolge überliefert, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass das eben eine zusätzliche Aufgabe war und das in einer Art Dornröschenschlaf vor sich hingedämmert ist. Eine Änderung hat es erst gegeben, als tatsächlich nach diesen ersten Aufrufen 1861 in Emden der erste Mann zur Tat geschritten ist, nämlich Georg Breusing, der den ersten regionalen Verein zur Rettung Schiffbrüchiger gegründet hat.
Aha, und dann ging es wie weiter?
Dann entstanden gleich in den Folgejahren mehrere regionale Vereine längs der Küste, in Bremen unter anderem einer, in Hamburg für die Unterelbe und Cuxhaven einer und auch an der Ostsee die ersten Vereine. Und dann hat es Arvid Emminghaus gegeben in Bremen, Redakteur beim Bremer Handelsblatt, der erstaunlich über den Dingen schwebte und diese Draufsicht gehabt hat und sich gefragt hat, wie soll das Ganze mal werden? Wenn das jetzt zersplittert, einzelne Vereine gibt, dann können die vielleicht in ihrer Region, in ihrer Stadt um Spenden bitten. Aber was Sie auch gerade gesagt haben, was heute Millionenwerte sind, ein Rettungswerk von Borkum bis weit in die Ostsee mit ganz vielen Stationen, also ein flächendeckendes Netz zu schaffen, wird so viel Geld erfordern, das kann die Küstenbevölkerung A nicht alleine aufbringen. Und wir werden sie auch nicht motivieren können, die einfachen Männer in die Ruderrettungsboote zu steigen, wenn da wenige Großspender hinterstehen. Also ich sag mal, platt für die reichen Pfeffersäcke in Bremen und Hamburg hätte niemand sein Leben aufs Spiel gesetzt, hat Arvid Emminghaus damals plakativ gesagt. Es ist letztlich eine Mischung aus beiden geworden. Große Spenden sind natürlich auch wichtig, so wie heute für uns zum Beispiel Nachlässe sehr wichtig sind. Aber das ist eine nicht planbare Einkommensstelle. Das kann in diesem Jahr mal ein stattlicher Millionenbetrag sein und im nächsten Jahr deutlich sechsstellig, vielleicht weniger. Das heißt, auch heute gilt noch das, was man sich damals vor 152 Jahren überlegt hat. Um einen regelmäßigen Rettungsdienst sicherzustellen, braucht man ein regelmäßiges Einkommen, also die regelmäßige Spende.
Gibt es denn in Ihrem Spendenbereitschaft oder im Spendenaufkommen auch so eine Art Wellenbewegung? Also kann man sich das vorstellen, dass es da auch mal eher so ein bisschen Ebbe gibt und dann wieder eine Flut?
Also über die 152 Jahre sicherlich. Und das sind auch die Ebbe, die Sinuskurve, wenn sie dann unten ist. Das sind auch die Jahre gewesen, die Sie gerade angesprochen haben, in denen man uns staatliche Unterstützung angeboten hat, die wir tatsächlich auch zweimal angenommen haben. Und zwar in den Jahren nach den beiden Weltkriegen, als die Sicherstellung des regulären Rettungsdienstes ohne Neubauten, als die Sicherstellung des Rettungsdienstes selbst gefährdet war. Zuletzt ist sehr bekannt geworden, 1957, der Verzicht auf diese staatlichen Mittel. Wir haben 600.000 Mark aus dem Bundeshaushalt bekommen nach der Währungsreform. Reform nach dem Zweiten Weltkrieg. Und davon ist der erste moderne Seenotkreuzer mit Tochterboot, der in Serie gebaut worden ist, die Theodor Heuss finanziert worden. Und die hat damals auch das ist ungewöhnlich, den Namen eines noch lebenden Menschen bekommen, nämlich unseres damaligen Schirmherrn, als Dank für diese temporäre Unterstützung. Aber kurz vor der Taufe der Theodor Heuss ist unser ehrenamtlicher Vorstand seinerzeit nach Bonn gefahren und hat gesagt, so, wir stehen wirtschaftlich wieder auf eigenen Füßen, vielen Dank, bis hierher und nicht weiter. Und das hat zu einem Rauschen im Blätterwald geführt in einer Zeit, als ja jeder Verein, jede Organisation an die Futterkrippe des jungen Bundeshaushaltes drängte, dass da eine Organisation kam, die gesagt hat, wir wollen das nicht mehr. Und das zitieren wir heute noch gerne, was damals über uns berichtet wurde.
Das klingt ja nahezu unglaublich, dass Sie wirklich keine Steuermittel in Anspruch nehmen, obwohl Sie eigentlich eine staatliche Aufgabe erledigen. Wäre Ihnen das nicht manchmal lieber, dass Sie sagen, dann können wir uns in die Hängematte legen und können ein bisschen beruhigter auf unsere Konten gucken?
Meine persönliche Überzeugung ist, dass wir unberuhigter auf unsere Konten gucken könnten, denn wir erleben so oft diesen Zuspruch der Menschen, über den wir eben schon gesprochen haben, dass Leute zu uns kommen und sagen, ich finde das so toll, wie ihr organisiert und finanziert seid. Wenn ihr staatliche Gelder bekämt, dann wäre für mich die Faszination weg, dann würde ich nichts mehr spenden. Meine 50 Euro im Jahr und zwischen 50 und 100 Euro liegt die Durchschnittsspende pro Jahr, meine 50 Euro, die braucht ihr dann ja nicht mehr. Ich bin persönlich eher davon überzeugt, dass wir unterm Strich weniger Geld hätten, wenn wir staatliche Hilfe in Anspruch nehmen würden, finanzieller Art. Und unterm Strich nicht mehr so unabhängig wären vor allem. Dann würde natürlich, wenn der Staat Geld geben würde, auch mit am Tisch sitzen und sagen, dann will ich aber auch mitbestimmen, wann ihr ein neues Schiff baut. Ich habe ja hier ein Behördenfahrzeug, das fährt nach 30 Jahren auch noch ganz gut, das baue ich auch noch nicht neu. Warum braucht ihr denn schon einen neuen Seenotkreuzer? All solchen Diskussionen sind wir glücklicherweise nicht unterlegen.
Wer ist denn auf die Idee mit diesen kleinen Schiffchen gekommen, die ja überall bundesweit, wie Sie gerade noch mal geschildert haben, herumstehen und hoffentlich gefüllt werden?
Ja, 14.000 Sammelschiffchen an der Zahl, in der Tat. Sogar auf dem Brocken, um mal in Norddeutschland zu bleiben, hoch und trocken gibt es eins, das ist sozusagen das höchste Schiffchen. Das ist eine heute nicht mehr ganz zu klärende Geschichte. Die Sammelschiffchen sind 10 Jahre jünger als die Seenotretter selbst, sind 1875 die ersten über 1000 schon in Deutschland verteilt worden. Übrigens damals auch schon ins Ausland, sogar nach Österreich ging eine Handvoll, wissen wir aus unseren alten Unterlagen.
Die spenden auch?
Ja, vor allem in der Schweiz haben wir sogar eine eigene Stiftung, die es den Schweizern ermöglicht, überhaupt steuerabzugsfähig für eine deutsche Organisation spenden zu können. Hat also keine finanziellen Verschleierungsgründe, könnte man so meinen, wenn man Stiftung und Schweiz hört, ganz und gar nicht, sondern eine spezielle Konstruktion, um Schweizern zu ermöglichen, die eine maritime Affinität haben, für die Seenotretter was zu tun. Denn die Schweizer haben keine Küste, aber die Schweizer haben über 50 Schiffe, die unter Schweizer Flagge die Hohe See befahren, haben also auch eine maritime Affinität. Aber es gibt auch Sammelschiffe in Österreich tatsächlich auch, ja. Die Sammelschiffchen, wie gesagt, 1875 eingeführt worden in Deutschland. Sie haben bis heute die Form eines englischen Ruderrettungsbootes. Das sehen aber nur die Experten. Sodass man nicht mehr ganz genau weiß, haben unsere britischen Kollegen das Ding vielleicht eher erfunden als wir. Heute ist es auf jeden Fall so, dass diese Form aus Kunststoff, aus Spritzguss hergestellt, in der Nähe von Bremen produziert wird und in viele Staaten geht. Nicht nur für die DGZS produziert werden, sondern auch für unsere französischen, niederländischen, britischen, schwedischen, norwegischen, sogar südafrikanischen Kollegen und uruguayischen Kollegen hergestellt werden. In Uruguay gibt es sogar eine private Rettungsgesellschaft, ganz besonders für Südamerika, nach europäischem Vorbild. Also es gibt in Nordeuropa viele freiwillige Seenotrettungsdienste, die auch das Sammelschiffchen benutzen. Wer es genau erfunden hat, wir wissen es nicht.
Können Sie denn sagen, wie viel so durchschnittlich pro Monat in so einem Sammelschiffchen drin ist, oder mögen Sie das nicht tun?
Doch, das kann man sogar ganz genau nachlesen in unserem Jahresbericht der Finanzdaten, der auf unserer Website liegt. Das waren im vergangenen Jahr 981.000 Euro in den 14.000 Sammelschiffchen, also eine Menge Kleingeld. Dieser alte Satz, der Kleine hilft dem Großen, der gilt nach wie vor, macht bei einem Jahresetat von 36 Millionen Euro, macht das immer noch relativ wenig Geld aus, zeigt nochmal die Bedeutung der regelmäßigen Spenden, aber es ist auch nicht zu vernachlässigen, dafür bekommen Sie schon ein neues kleines Schiff.
Braucht man eigentlich als Mensch, als Spender aus Ihrer Sicht solche kleinen Anreize, auch optische Anreize, wo man sagt, ja, da kann ich mir schnell was drunter vorstellen und da bin ich eher bereit, was zu tun, als wenn ich jetzt gar nichts habe, wo dann einfach nur gesagt wird, Sie könnten ja mal überweisen, da kommt dann so ein Überweisungsträger?
In der Tat, das Sammelschiffchen ist unser wichtigster Markenbotschafter. Es ist viel bekannter als das rot-weiße Hansekreuz, weil es im Binnenland eben auch sofort eine Aufgabe mit dem Symbol verbindet. Man sieht ein Schiff, man sieht einen Rumpf und denkt, ach, das sind ja die, die da auf See retten. Ne? Auch wenn man den Namen Seenotretter kommt man vielleicht noch drauf, aber Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, erst recht nicht die Abkürzung DGZRS, so schnell Maschinengewehr gesteuert, wie ich das sagen kann, aussprechen kann. Trotzdem weiß man, ach, das sind doch die. Das erleben wir ganz oft und wenn man dann nachsetzt, dann kommt man auch schnell auf den Namen Seenotretter. Das Sammelschiffchen ist ein Symbol und Sympathieträger für unsere Arbeit im ganzen Land, ja.
Sie haben gesagt, möglicherweise kommt die Idee dazu aus England. Wie ist denn überhaupt die Zusammenarbeit, gerade jetzt über die Küsten hinweg mit anderen Ländern, tauschen Sie sich da regelmäßig aus oder passiert das immer nur dann, wenn gerade ein Einsatz stattfindet und man sagt, okay, das ist jetzt in der Nähe der englischen Küste, da müssen wir hin, da müssen die Engländer hin und dann wird das gemeinsam koordiniert oder gibt es da regelmäßigen Austausch, möglicherweise sogar regelmäßige Ausbildungstermine, wo man sich trifft und sagt, das können wir vielleicht in Zukunft besser zusammen machen?
Also es gibt tatsächlich einen regelmäßigen Austausch in den Grenzgebieten, wo auch nicht entschieden wird, das ist mein Bereich, da fahre ich hin und das ist dein Bereich, da fährst du hin, sondern einzig und allein in welchem Bereich politisch das passiert, in dem Bereich ist dann klar, dass diejenige Seenotleitung das koordiniert. In Deutschland ist das unsere eigene Seenotleitung, was weltweit auch eine Besonderheit ist, dass wir als private Organisation auch die Leitstelle betreiben. Und die würde dann koordinieren, wenn es im deutschen Seegebiet beispielsweise in der Emsmündung nahe bei Borkum ist. Ist es schon auf niederländischem Gebiet, würden wir da trotzdem von Borkum aus, Borkum liegt ja schon sehr vor den Niederlanden, schnell hinfahren können und würden unsere Kapazitäten mit anbieten und es würde nur in den Niederlanden koordiniert werden. Also das sind tägliche Absprachen zwischen den, wenn man so will, Rettungsleitstellen See, könnte man sie nennen. Mhm. Fachlich heißen sie Seenotleitung. Darüber hinaus gibt es viele Gelegenheiten zum Austausch. Schon ganz früh hat der Schriftenaustausch begonnen. Also man hat sich gegenseitig als Spendenorganisationen auch im 19. Jahrhundert schon wahrgenommen. Man hat die Sachen durch die Welt geschickt und gezeigt, was man macht und hat auch damals schon versucht, voneinander zu lernen. Und seit 1924 gibt es das tatsächlich alle 4 Jahre mit einer großen Konferenz. Wir hatten in Deutschland zu unserem Jubiläum, zum 150. Geburtstag der Seenotretter 2015 diese Konferenz in Bremerhaven, den World Maritime Rescue Congress, eine mehrtägige Veranstaltung, wo jede Mitgliedsorganisation zeigt, was sie in den letzten Jahren neu erfunden hat, eigene Schiffe mitbringt. Wir hatten den Bremerhavener Hafen voll mit Rettungseinheiten aus aller Welt. Das heißt, da guckt man auch gerne ab vom anderen und gibt gerne weiter, denn was gut ist, muss man nicht nochmal erfinden. Wir sind ja keine Konkurrenten untereinander. Wir sind in der Regel allein zuständig für unsere Aufgabe in dem jeweiligen Land, haben für die jeweils sehr unterschiedlichen Küsten spezielle Rettungsboote und Rettungseinheiten entwickelt. Wenn man nochmal an England denkt, da gibt es viele felsige Küsten, da sind viele Rettungseinheiten in Häusern mit langen Slipanlagen stationiert und müssen erstmal ins Wasser rutschen. Oder es gibt steinige Strände, kennt man von der englischen Südküste am Kanal. In Deutschland gibt es diesen feinsandigen Dünensand, da mussten damals schon die Ruderrettungsboote viel leichter sein als die schweren aus Großbritannien, die dann dem Sammelschiffchen noch mehr ähneln. Das heißt, jeder hat immer schon für seine speziellen Verhältnisse was Spezielles entwickelt. Wir in Deutschland fürs Wattenmeer, diese typische Konstruktion aus Seenotkreuzer und kleinem, sehr flach gehenden Tochterboot, hinten Huckepack mit dabei. In den Niederlanden Schiffe, die sehr oft über den Strand zu Wasser müssen, die kleiner sind, leichter sind, weil es viele Strecken gibt, wo es lange keine festen Häfen gibt. Und über sowas, über solche Probleme tauscht man sich aus, inzwischen auch über die maritimen Themen, über die kernnautischen Themen hinaus, auch beispielsweise was Fragen des Fundraisings und der Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Auch darüber gibt es Austausch. Ich habe engen Kontakt zu meinem niederländischen Kollegen. Wir haben manchmal auch Fälle, die uns gemeinsam beschäftigen in der Öffentlichkeit, wenn Deutsche in den Niederlanden betroffen sind oder es um ein niederländisches Schiff in deutschen Gewässern geht, dann gibt es natürlich auch Medienanfragen beiderseits der Grenze, sodass nicht nur unsere Seeleute sich gegenseitig kennen, sondern auch wir uns auf der Landebene eng verbunden fühlen und verbunden halten. Ja.
Diese Koordination, die Sie gerade angesprochen haben, die muss doch heute auch deutlich einfacher geworden sein durch die technischen Möglichkeiten. Wir haben sie ja vorhin schon angesprochen in Bezug auf diejenigen, die erstmal rausfahren und sagen, fahre ich heute überhaupt raus? Möglicherweise wird das Wetter schlechter oder so. Wie ist das in Ihrer Arbeit, wenn Sie heute etwas koordinieren müssen? Das geht doch wahrscheinlich durch die neuen Technologien auch recht einfach, sodass Sie da auch Vorteil im Vergleich zu von vor 30 Jahren haben oder so.
Die Seenotleitung Bremen als Rettungsleitstelle See, die gibt es in der Tat seit den 50er Jahren, angefangen aus einer Funkbude heraus. In unserem alten Verwaltungsgebäude ist das heute ja kein James-Bond-Film mit bunten Schiffen, die über Glasflächen flitzen, wie man sich das vielleicht so vorstellt, sondern ein Raum mit ganz vielen Bildschirmen. Leitstellentechnik ist da drin, wie man das auch von einer Rettungsleitstelle an Land her kennt. Nur, dass man statt Landkarten und Stadtplänen dort Seekarten sieht auf den Monitoren. Aber auch nach wie vor, wie bei uns an Bord, in Papierform, denn wir müssen für alle Fälle gerüstet sein. Der Umgang mit Seekarte, mit Papierseekarte, mit Kursdreieck und Zirkel, den müssen alle Nautiker, auch diejenigen, die in unserer Seenotleitung beschäftigt sind, kennen. Wir haben dort 2 Nautiker und einen Funker, also 3 Leute rund um die Uhr sitzen, die unsere Notfrequenzen auch überwachen. Seit es Norddeich Radio nicht mehr gibt, ist auch das eine Aufgabe der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die Hörwache auf UKW Seefunk sicherzustellen, auf dem berühmten Kanal 16. Das heißt also, auch die Notrufe kommen seit 1999 direkt in unserer Seenotleitung an. Es gibt keinen Umweg mehr über die Küstenfunkstelle, die ja nicht mehr existent sind. Das ist in der Tat einfacher, stringenter geworden. Satellitenhilfe ist natürlich heutzutage im Seenotfall etwas, was die Suche auch erleichtern kann. Aber immer noch gibt es klassische Suchen, wo man auf das menschliche Auge angewiesen ist. Man denkt immer so schnell an Drohnen, aber Drohnen, ne, stellen Sie sich eine kleine Drohne vor, die im Sturm noch fliegen soll und dann auch noch irgendwie starten und landen soll auf einem kleinen Schiff. Drohnen kommen schnell an Einsatzgrenzen. Das menschliche wird immer, das rettende Moment wird immer der Mensch sein, der die Hand reichen muss, egal ob der aus dem Hubschrauber oder aus dem Seenotkreuzer kommt. Aber Hubschrauber ist ein anderes Stichwort. Das hat natürlich in den letzten 50 Jahren die Zusammenarbeit auf See und die Suche auf See auch erheblich erleichtert. Das Optimum ist so die Kombination aus Schiff und Hubschrauber. Ein Schiff, das eine sehr lange Seeausdauer hat, Hubschrauber, der schneller wieder tanken muss, aber der oben drüber fliegt und mehr sehen kann und schneller ein größeres Seegebiet abfliegen kann. Das hat die eigentliche Arbeit, wie sie am Bug aller unserer Schiffe steht, SAR, Search and Rescue, Suche und Rettung, diese eigentliche Kernaufgabe hat es schon erleichtert. Aber oft findet diese Arbeit auch statt unter sehr erschwerten Bedingungen, unter schlechter Sicht, unter hohem Seegang. Und dann bleibt das immer eine Herausforderung. Erst recht, wenn, ich sage immer, Himmel und See eine Suppe sind, wenn man den Horizont nicht sieht, dann ist das schnell eine sehr ermüdende Tätigkeit und einen Ausguck auf einem Suchfahrzeug muss man dann auch schnell ablösen. Sonst sieht man irgendwann Dinge auf dem Wasser, die gar nicht da sind.
Hätten die Menschen der Titanic heute gerettet werden können?
Eine ganz schwierige Frage, weil sehr viele Menschen gleichzeitig aufzunehmen immer schwierig ist. Seenotrettungsdienste sind für Notfälle in der Schifffahrt da, aber in der Regel darauf ausgerichtet, wenige Menschen zu retten, von einem in der Regel kleineren Fahrzeug. Mhm. Große Fahrzeuge in Not kommen zum Glück sehr selten vor. Aber auch immer wieder. Ich denke spontan 1989, als alle Welt in Berlin Weltgeschichte beobachtet hat, waren unsere Seenotretter vor Cuxhaven unterwegs, die jetzt gerade in diesen Tagen ein neues Schiff bekommen. Deswegen ist mir das so präsent, weil ich nochmal in die Geschichte geguckt habe. Für eine Englandfähre, die kollidiert war mit einem Containerfrachter. Riesiges Loch in der Seitenwand, 200 Menschen an Bord, 20 Schwerverletzte, die darunter geholt werden mussten. Das ist für einen Landrettungsdienst ist das auch schon ein Massenanfall an Verletzten, so viele Leute gleichzeitig zu versorgen. Und wenn es dann in die Hunderte oder vielleicht sogar mal Tausende geht, das sind natürlich Situationen, die für jeden Seenotrettungsdienst auf der Welt eine riesige Herausforderung wären. Übrigens auch Situationen, die man nicht trainieren kann. Wenn man mit einer großen Fähre oder gar einem Kreuzfahrtschiff trainieren will, dann kann man das vielleicht noch hinbekommen. Aber was will man dann trainieren? Dann hat man vielleicht schönes Wetter und die Bedingungen sind beim nächsten Mal ganz anders, wenn es tatsächlich mal zu so einem riesigen Notfall kommen sollte. Das heißt, es wird immer Grenzbereiche geben, in der man auch nur noch alles in die Waagschale werfen kann, was man hat. Um auf die Titanic zurückzukommen, damals wäre es sicherlich gut gewesen, wenn der Funk, der Notfunk schon vereinheitlicht gewesen wäre. Die Titanic hat zwar auch SOS gefunkt, aber in erster Linie noch CQD, Abkürzung für Come Quick Danger. Damals war das SOS-Morse-Signal noch nicht vereinheitlicht, das ist erst nach der Titanic eingeführt worden. Das heißt, es gab noch keine einheitlichen standardisierten internationalen Alarmierungswege. Man musste also noch hoffen, dass einen sowieso jemand hört. Allerdings ist natürlich auch immer schwierig, auf dem weiten Ozean Hilfe zu bekommen. Da sind auch heute nur Vereinzelschiffe unterwegs und man kann immer froh sein, wenn vielleicht ein amerikanisches Marineschiff in der Nähe ist, das einen Arzt an Bord hat, wenn man wirklich mal ein medizinisches Problem hat. Insofern ist es schwierig zu beurteilen, ob bei der Titanic viel anders gelaufen wäre.
Spannend. Mit Christian Stiebeldey heute unterwegs auf mindestens den Meeren vor unseren Küsten, also der Ostsee und der Nordsee, aber auch auf den anderen. Er ist Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und hat uns schon viele interessante Geschichten erzählt aus seiner Arbeit, aber vor allen Dingen aus der Arbeit der vielen, vielen Menschen, die in dieser Organisation organisiert sind und unterstützt werden, auch von prominenten Partnern. Wir haben ja jetzt schon viele Spender erwähnt. Wir haben gesagt, sie haben im Grunde kein Steueraufkommen, das heißt, sie bekommen keine Steuergelder, sondern sie müssen sich aus Spenden finanzieren. Und die Frage stellt sich jetzt, diese prominenten Partner, nenne ich sie mal, sind die eigentlich leicht zu bekommen? Und ich will im Grunde auf einen ganz besonderen hinaus, nämlich auf Klaus Lage, der ja jetzt auch einen Song für sie geschrieben hat.
Es gibt tatsächlich einige Prominente, die schon länger in unserem Kielwasser unterwegs sind, sag ich mal. Klaus Lage gehört dazu, der schon lange mit einem Sammelschiff hin bei seinen Tourneen immer für die Seenotretter um Spenden gebeten hat in den Pausen. Jetzt seit einigen Jahren das mit einem eigenen Seenotretter-Song tut. Es gibt andere, die wir tatsächlich spontan kennenlernen und die wir fragen, ob sie sich vorstellen können, sich für uns zu engagieren. Nicht immer ernten wir da ein Ja, weil manche schon eine karitative Aufgabe wahrnehmen oder auch gebunden sind, weil sie sagen, daneben darf ich oder möchte ich nichts weiteres machen. Das ist auch völlig in Ordnung für uns. Es sind nicht immer die 1A-Promis, die man bekommen kann, weil wir auch mit unserer Aufgabe schon eine Spartenorganisation sind. Wir bewegen zwar einen erheblichen Apparat, aber es gibt viele Organisationen, die natürlich als Spendenorganisationen deutlich bekannter sind, sodass man auch bei Prominenten oft viel erstmal erzählen muss und dann auch mit diesem Aha-Effekt konfrontiert ist. Ach, und da werden echt keine Steuergelder beansprucht und das schafft ihr alles? Also Fragen, über die wir heute so auch gesprochen haben. Das hat auch eines Tages, der jetzt schon lange in der Vergangenheit liegt, der Tag, auch Klaus Lage mal fasziniert, der nun in Soltau geboren ist, Wahlbremer ist inzwischen, aber nicht von vornherein geplant hatte, mal für die Seenotretter einen Song zu schreiben, sondern irgendwie mit uns in Kontakt geraten ist über unseren ehemaligen Geschäftsführer, der auch privat Musik macht, so hat man sich da zusammengefunden und gesagt hat, Mensch, ich kann zwar nicht retten, aber ich könnte ja was auf öffentlichem Wege für die Seenotretter machen. Vielleicht könnte ich sogar ein Lied schreiben. Das war auch erst gar nicht seine Absicht in seinem Botschafterjahr. Er ist einer unserer ehrenamtlichen Botschafter. Und den entlassen wir nach dem Kernjahr auch nicht wieder, wenn er nicht darum bittet, sondern wir sind dankbar, wenn er sich nachher auch noch engagiert. Und das hat Klaus Lage gemacht mit einem Seenotretter-Song, Volle Kraft voraus.
An Bord hat jeder seinen Platz und weiß um die Gefahr. Wir spielen nicht mit dem Risiko, im Notfall sind wir da. In Kneipen spinnt man Seemannsgarn und träumt in warmen Betten. Wenn andere reinkommen, fahren wir raus. Wir reden nicht, wir retten. Immer volle Kraft voraus und das bei jedem Wetter. Wir können das, wir machen das. Wir sind die Seenotretter.
Ein Kutter läuft mit Wasser voll. Klaus Lage, volle Kraft voraus. Gewünscht dieser Song heute im NDR Info Talk von Christian Stiebeler. Das ist der Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Man nennt sie auch die Seenotretter. Und er ist auch eigentlich ein Landjung. Er kommt nämlich aus Unna in der Nähe von Dortmund und ist mittlerweile aber in Bremen stationiert, kann man sagen. Lebt ja da auch, Herr Stiebeler. Und Klaus Lage hat für Sie diesen Song geschrieben. Sie haben es gerade gesagt. Und da sind ja viele Szenen so drin. Das ist ja sehr gefühlvoll geschrieben und sehr gefühlvoll gesungen, muss man sagen. Ist das tatsächlich noch so an Bord, dass man da so als Crew so zusammenarbeitet, so zusammen agiert und sich eben auch austauscht und in schwierigen Situationen eben keine Sprüche klopft, sondern dann muss alles funktionieren?
Ja, das ist tatsächlich so. Das blinde Verstehen muss auch da sein. In der Regel sind 4 Mann rund um die Uhr an Bord, 14 Tage lang. Jede Woche wechselt die Hälfte der Besatzung, sodass auch jeder mal mit jedem zusammenkommt und arbeitet. Die Hierarchien sind flach. Natürlich ist einer der Vormann, was man auf einem anderen Schiff Kapitän nennen würde, heißt bei uns in der Rettungsflotte Vormann. Einer muss die Entscheidung treffen und die Verantwortung auch haben, gerade in schwierigen Situationen. Aber die fachliche Qualifikation ist so, dass auch die Nautiker an Bord die Maschinen bedienen können und auch der Maschinist den Seenotkreuzer in den nächsten Hafen zurückfahren kann, sodass man sich also auch gegenseitig ersetzen kann, wenn mal was Schlimmeres draußen passieren sollte. Man muss nicht gleich an das Allerschlimmste denken, aber es kann sich ja auch jemand im Einsatz verletzen und seine Aufgaben vielleicht nicht mehr so wahrnehmen, wie es eigentlich vorgesehen ist. Auch auf solche Situationen müssen die Kollegen vorbereitet sein. Dafür üben sie ständig bei schönem Wetter, bei schlechtem Wetter, so oft es geht. Und dafür leben sie zusammen an Bord und müssen allerdings auch ein Händchen für Menschenführung haben. Wenn der Vormann, ich sag mal, nach 13,5 Tagen in einem langen Winterturn ohne Einsatz merkt, dass jetzt wirklich alles Neue von zu Hause erzählt ist, dann muss man natürlich auch sich gut kennen, sich gut verstehen, um auch noch den letzten halben Tag gut gemeinsam hinter sich zu bringen.
Was sind das für Männer oder Frauen, die da gemeinsam an Bord sind? Wo kommen die her und was ist für sie der Grund, sich bei den Seenotrettern zu engagieren?
Wir haben nur 180 festangestellte Seenotretter. Die kommen alle mit Seefahrtserfahrung zu uns und müssen ein Patent haben. Und wenn sie es nicht haben, dann zumindest nachmachen. Wir haben einige wenige Quereinsteiger darunter, auch einige Freiwillige, die vorher sich ehrenamtlich bei uns engagiert haben in der Flotte, die dann zum Festangestellten geworden sind und ihre Patente nachmachen. Aber in der Regel ist es so, dass die Patente mitgebracht werden. Wir bilden keine Seeleute aus, sondern gestandene Fahrensleute zu Seenotrettern weiter, wenn man so will. Wir haben viele Nautiker, die weltweit gefahren sind in der Handelsschifffahrt, die Container bis Uruguay oder Australien verschifft haben und da als Kapitän oder nautischer Offizier gefahren sind und die irgendwann etwas gesucht haben, was heimatnäher ist. Die haben irgendwann gemerkt, ich will nicht mehr 3 oder 6 Monate von zu Hause weg sein, ich will meine Kinder groß werden sehen. Und dann stellt sich die Frage, was mache ich? Ich könnte Schlepper fahren, ich könnte Hafenkapitän werden. Seenotretter liegt erstmal nicht so nah, weil auch damit muss ja dann die freiwillige, bewusste Entscheidung einhergehen, nötigenfalls auch ein Risiko einzugehen, wenn ich da rausfahre. Denn das bleibt immer eine freie Entscheidung, auch bei unseren wenigen Festangestellten. Unsere Seenotleitung befiehlt niemanden in den Sturm hinaus, sondern der Vormann mit seiner Besatzung zusammen entscheidet, ob er das Risiko tragen kann oder nicht tragen kann und will. Allerdings mein Vorgänger, der fast 30 Jahre lang für die Seenotretter gesprochen hat, kann sich an keinen Tag erinnern, an dem das mal so gewesen ist. Wir wollen das nicht für die 152 Jahre ausschließen. Es wäre nur menschlich, wenn da mal jemand neben dem Ruderrettungsboot gestanden hätte und gesagt hätte, ich bin erst 20 Jahre alt, lasst mich heute hier. Das könnte man absolut verstehen. Das würde ich nicht behaupten wollen, dass das noch nie so gewesen ist. Aber wir können uns aus der modernen Zeit an keinen Fall erinnern, dass mal ein Schiff zu Hause geblieben wäre, wenn es gerufen worden wäre.
Und das Verhältnis Männer-Frauen, gibt es bei Ihnen in der Seenotrettung auch einen großen Anteil von Frauen oder eher doch einen kleinen?
Bei den Festangestellten noch gar nicht, weil Frauen mit Seefahrtserfahrung sehr rar sind. Und wenn sie dann als Kapitänin unterwegs sind, dann auch ihre Patente ausfahren, fahren. Und wenn sich da dann die Kinderfrage stellt, dann scheiden sie meist aus dem Beruf aus. Und dann stellt sich für sie eigentlich gar nicht die Frage, wie steige ich jetzt wieder ein und mache ich das heimatnäher. Weil auch dieser Rhythmus, 14 Tage Dienst an Bord, 14 Tage frei, der für Seeleute an sich schon ein sehr komfortabler ist, doch Frauen dann vielleicht abschreckt. Aber bei unseren über 800 Ehrenamtlichen haben wir 35 Frauen, von denen wir das Gleiche verlangen und die auch das Gleiche leisten können, wie jeder freiwillige männliche Seenotretter. Aus ganz unterschiedlichen Berufen. Da ist die Krankenschwester genauso dabei wie die Steuerberaterin oder die Zivilangestellte von der Bundeswehr. Also ganz unterschiedliche Dinge, wie bei den männlichen Freiwilligen auch. Also insgesamt fast 1000 Seenotretter. Wie gesagt, nur 180 sind festangestellt.
Aber was macht die Steuerberaterin an Bord eines Seenotrettungskreuzers?
Ihre Freizeit verbringen. Also tatsächlich sind da Bäcker, Polizisten, alle möglichen Berufe vertreten. Die einzige oder erste Bedingung für freiwillige Seenotretter ist, sie sollten in Küstennähe, in der Nähe einer Station leben und arbeiten. Denn die Regel ist, dass freiwillige Seenotretter auf den freiwilligen Stationen so alarmiert werden, so wie man das von freiwilligen Feuerwehrleuten her kennt, also aus ihrer Arbeit oder Freizeit weggerufen werden, dann zum Hafen müssen und innerhalb weniger Minuten das Rettungsboot besetzen und rausfahren. Und wir haben da Alarmierungs- und Besetzungszeiten solcher kleinen Schiffe von durchschnittlich 7-8 Minuten. Also auch das geht sehr schnell. Bei den großen Schiffen, die ständig besetzt sind, sind das tagsüber 2 Minuten, bis die weg sind, nachts vielleicht maximal 5, bis man im Anzug ist und aus der Koje geklettert ist. Auch das geht sehr schnell.
Aber die mussten dann eine extra Ausbildung bekommen, denn die können ja nicht erwarten, oder sie können ja nicht erwarten, dass die Steuerberaterin sozusagen schon nautisch vorgebildet ist.
Nautisch nicht unbedingt, da würde natürlich ein Sportbootführerschein See würde hilfreich sein, aber ich muss als freiwilliger Seenotretter nicht unbedingt als Bootsführer eingesetzt werden, auch das ist kein Muss. Die spezifische Ausbildung für Seenotretter würden die Freiwilligen genauso bekommen wie auch die Festangestellten, die ja als Seeleute erstmal zu uns kommen und die wir auch dafür bezahlen, dass sie Seeleute sind, dafür, dass sie das Schiff in Betrieb halten. Ein 20, 30 Meter langes Schiff mit Tochterboot will ständig gewartet und gepflegt werden, damit es im Einsatz jederzeit funktioniert. Das Retten kommt bei den Festangestellten sozusagen on top und die müssen die gleichen Kurse durchlaufen in unserer Ausbildungsstation in Neustadt und in unserem Simulator in Bremen, wie jeder andere auch. Das spezifische Retten, das Suchen und Retten, Suchverfahren zu trainieren, Seemannschaft, spezielle Such- und Rettungsseemannschaft, SAR-Seemannschaft zu trainieren, medizinische Kurse, spezielles Englisch zu trainieren. Es gibt, glaube ich, 12 verschiedene Lehrgänge an unserer Ausbildungsstation, die aufeinander aufbauend abgestimmt sind. Das muss jeder Seenotretter durchlaufen, der zu uns kommt.
Und wenn Sie jetzt mit diesen Leuten arbeiten, müssen die wenigstens nachweisen, dass sie niemals nicht seekrank werden? Oder ist das nicht ausgeschlossen, dass man auch als Seenotretter plötzlich mal an Bord ist und sagt, oh, jetzt ist aber doch ein bisschen heftige See?
In der Tat, auch Seenotretter werden seekrank. Und man kann auch immer nur sagen, ich bin's noch nie geworden. Man kann nicht sagen, ich werde es nie, denn man weiß nie, wie Lichtstimmung, Seegang und persönlicher Mageninhalt beim nächsten Mal zusammentreffen sozusagen. Also auch das kommt vor. Was tatsächlich eine Voraussetzung ist, die auch nachgewiesen werden muss, ist die sogenannte Seediensttauglichkeit. Also es muss schon nachgewiesen werden, dass man grundsätzlich für den Dienst tauglich ist. Das müssen auch unsere Freiwilligen nachweisen. Und das bedeutet, dass man zum Beispiel auf seine Seefähigkeit in regelmäßigen Abständen geprüft wird, dass man eine gewisse körperliche Grundfitness haben muss. Und das ist sozusagen für uns der Gradmesser. Wir haben bei unseren Freiwilligen durchaus erfahrene Vorleute, die über 70 sind, die aber topfit sind. Nun sind auch die heute über 70-Jährigen ganz anders als vielleicht noch vor 50 Jahren, die den Rettungsdienst auch noch machen können und auch noch Vormann sein können. Das ist für uns also nicht das Kriterium, dass wir sagen, bis 65 und nicht weiter, ganz und gar nicht. Bei den festangestellten Seenotrettern ist das so, die gehen oftmals vor 65 in den Ruhestand, weil sie sogenannte Seemannsrente schon beantragen können. Das ist ein ganz anderer Schnack. Bei den Freiwilligen gilt das Kriterium der Seediensttauglichkeit.
Im NDR Info Talk heute zu Gast Christian Stiebeler, er ist Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger bei den Seenotrettern. Waren Sie eigentlich auch mal an Bord? Haben Sie längere Zeit an Bord gelebt, um so ein bisschen diese Erfahrung zu machen, die Sie ja hier so bildlich uns gerade präsentieren?
wenn ich an Bord war, dann mal nur für besondere Anlässe ein, zwei Tage, dass ich auch an Bord übernachtet habe. Einen richtigen Einsatzturn oder so könnte ich nicht mitfahren. Dazu fehlt mir die Ausbildung, die würde ich auch gar nicht machen wollen. Hat auch einen Vorteil, wenn man so aus der Distanz über unsere Leute berichten kann. Das entspricht vielleicht auch so meinem Rest journalistischen Verständnis. Ich war 7 Jahre lang Tageszeitungsredakteur, da kommt das vielleicht auch her, dass ich so ein bisschen diese Draufsicht auch immer habe. Das empfinde ich als sehr angenehm. Was ich aber gleichwohl gemacht habe, ich habe auch den Grundlagenkurs in unserer Ausbildungsstation mitgemacht, einfach um zu wissen, was von unseren Leuten verlangt wird und auch um einschätzen zu können, was sie leisten können und auch leisten müssen. Das war schon sehr lehrreich, mit Hubschraubertraining, mit über Bord gehen, mit Mann über Bord, mit den Dingen, die auch theoretisch von ihnen verlangt werden, über dem Fragebogen zu sitzen und bestimmte Dinge ausfüllen zu müssen. Das ist schon sehr umfangreich, anspruchsvoll durchaus, andererseits aber auch zu schaffen.
Nun kommen Sie aus Unna, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, in der Nähe von Dortmund. Fehlt Ihnen Ihre Heimat, wo Sie jetzt in Bremen leben, oder sind Sie glücklich, jetzt endlich auch da zu sein, wo Sie immer schon hin wollten, an die Küste dort, wo Sie Menschen helfen können oder wo Sie einer Organisation helfen können, die eben anderen Menschen dann wiederum das Leben rettet?
Geholfen habe ich ja auch als Ehrenamtlicher im Binnenland. Ich helfe jetzt nur in einer anderen Form sozusagen. Man könnte sagen, ich habe die Seite des Schreibtisches gewechselt so ein bisschen. Und ich bin immer froh, wenn ich diesen Schreibtisch verlassen kann und darf und mit Kollegen von Ihnen, mit Journalisten dann auch zur See fahren darf. Das sind meine meisten Seemeilen, die ich mache, ne? Dass ich dann Gäste an Bord habe und wir unsere Arbeit Journalisten zeigen. Ansonsten bin ich sehr froh, familiär in Bremen angekommen zu sein. Das ist sehr schön, das entwickelt sich immer besser. Ich bin ja erst mit der Familie 6 Jahre da oder fast 7 jetzt. Ein Jahr länger vorher war ich schon alleine da, bevor die Familie nachgekommen ist. Das ruckelt sich immer noch ein bisschen zurecht, weil auch die Kinder jetzt langsam größer werden und immer neue Kontakte entstehen. Das ist schön zu sehen. Ich bin erstaunlich selten in der alten Heimat.
Nun merkt man aber an Ihrer Sprache, dass Sie sich schon ein bisschen norddeutsch entwickelt haben. Fühlen Sie sich schon so ein bisschen als norddeutsche Jung?
In der Tat, ich würde heute schon sagen, dass ich Bremer bin, obwohl ich ganz knapp außerhalb wohne. Die Bremer mögen es mir verzeihen, die zuhören. Dieses Norddeutsche habe ich allerdings auch schon in Unna durch das Ehrenamt so ein bisschen in mich aufgenommen. Denn alles das, was ich heute weiß, was ich den Hörern hier erzählen kann, was ich Journalisten wie Ihnen erzählen kann, das haben mir natürlich unsere Seeleute beigebracht. Ich habe keinerlei lautische oder technische Patente, sondern ich habe das mühsam, muss ich auch sagen, manchmal lernen müssen von unseren Seeleuten, die ja auch manchmal mit der Holzhammermethode dann kommen, wenn es das Landei immer noch nicht verstanden hat, aber immer sympathisch dabei sind. Und das habe ich mir einfach hin und wieder, immer wieder bei Besuchen an Bord angeeignet. Die Besuche sind natürlich über die Zeit mehr geworden. Heute finden sie professionell statt und man lernt immer wieder was dazu, weil sich unsere Welt da draußen auch immer weiterentwickelt, die Technik sich weiterentwickelt, so wie sich meine Welt durch moderne Medien, durch Social Media weiterentwickelt, meine berufliche Welt weiterentwickelt, entwickelt sich auch die Welt unserer Seeleute weiter. Jedes neue Schiff, das wir in Dienst stellen, nächste Woche kommt wieder eins für unsere Station Cuxhaven, entwickelt sich immer weiter. Es gibt neue Technik an Bord und da muss man auch als Pressesprecher wieder lernen. Es gibt neue Geräte, man muss ja auch anderen was darüber erzählen können.
Nun haben Sie uns die Welt der Seenotretter ja wirklich ausführlich geschildert und auch sehr bildlich geschildert. Eins ist noch so ein bisschen hinten runtergefallen. Die Arbeit, haben Sie einmal gesagt, ist natürlich durchaus hin und wieder sehr, sehr gefährlich. Was waren denn so die gefährlichsten Einsätze für die Seenotretter in den letzten Jahren? Gab es da so spektakuläre Dinge, wo Sie gesagt haben, da war es wirklich spitz auf Knopf?
Den erwähnten 84.000 Geretteten aus 152 Jahren stehen in der Tat 45 Seenotretter gegenüber, die im Einsatz ihr Leben gelassen haben. Die meisten in der Zeit der offenen Ruderrettungsboote, aber unsere Tafel mit den Namen derer, die dort geblieben sind auf See, die im Eingang unserer Zentrale hängt, die zeigt eigentlich, dass sich das durch alle Zeiten zieht, bis in modernste Zeiten tatsächlich. Viele Hörer werden sich wahrscheinlich noch an das Unglück der Alfred Krupp erinnern, die in der Neujahrsnacht 1995 zwei von 4 Besatzungsmitgliedern auf der Rückfahrt von einem Einsatz vor Borkum verloren hat. Das Schiff hat sich um mindestens 170 Grad auf die Seite gelegt, also fast Kopf gestanden und sich dann wieder aufgerichtet, so wie es konstruktionsbedingt vorgesehen ist. Etwas Ähnliches ist passiert und das liegt gerade 50 Jahre zurück und hat auch nochmal mediale Aufmerksamkeit in diesem Jahr erfahren mit dem Seenotrettungskreuzer Adolf Bermpohl vor Helgoland. Der hat in einem Orkan 1967 die gesamte 4-köpfige Besatzung und 3 zuvor gerettete niederländische Fischer verloren. Das sind so die beiden schwersten Unglücke aus den jüngeren Jahrzehnten, die in unserer Geschichte sich ereignet haben.
Aber das hält Menschen nicht davon ab, sich weiter für die Seenotretter auch aktiv zu engagieren und tatsächlich auf Boote zu gehen.
Im Gegenteil, es lässt die Menschen eher respektvoll da stehen. Ich will nicht sagen, es übt eine Faszination aus, das würde sicherlich schief klingen, das kann man so nicht beschreiben, aber es interessiert sehr viele Menschen und es macht den Menschen heute bewusst, dass auch in modernen Zeiten die See immer stärker sein wird als die noch so beste Technik und dass man einfach und das tun Seenotretter auch nicht, dass man nicht hinausfahren kann und denken kann, wir haben hier einen kentersicheren Seenotkreuzer, wir können alles, wir sind hier die Helden der See, so würde ein Seenotretter da nie rangehen. Umgekehrt ist es eher legitim, die Fahrhebel zurückzunehmen. Man will ja auch da ankommen, wo man hin soll, erst recht im Sturm. Die Bedingungen draußen auf See geben vor, wie schnell wir irgendwo hinfahren können, was wir noch leisten können, was wir noch ausrichten können. Also den Respekt vor den Naturgewalten nie zu verlieren, das ist etwas, was ich als allererstes von unseren Seeleuten gelernt habe.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.